SWR 2 Forum.
Made in Germany, Vergangenheit und Zukunft der Autonation. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Das Auto ist in einer Daseinskrise, der Individualverkehr überlastet Städte und Straßen, die Gesundheit der Menschen verlangt nach weniger Abgasen und das Klima lässt es nicht zu, dass wie bisher fossile Brennstoffe verbrannt werden. Was früher das Prestige eines Autos ausmachte, also PS, Zahl der Zylinder, Geschwindigkeit und Größe, wird zu seiner Schwäche. Doch wie soll das Umsteuern gelingen, wenn die gesamte Infrastruktur auf das Auto ausgerichtet ist? Das SWR 2 Forum ist heute zu Gast in Mannheim beim Festival Wunder der Prärie, einem Festival für Performancekunst und Vernetzung. Und es diskutieren Karl-Heinz Büschemann, er ist Wirtschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung in München, Stefan Reindl, Direktor und CEO des Instituts für Automobilwirtschaft, kurz IFA, in Geislingen an der Steige, und Hajo Neumann, er ist Museumsleiter vom Technikmuseum Magdeburg. Es geht um nicht weniger als Sein oder Nichtsein der deutschen Automobilbranche für die nächsten Jahrzehnte. Das ist ein Wort von Verkehrsminister Scheuer. Er hat es der Wirtschaftswoche gesagt. Ein Epochenwandel steht an und das Schicksal unserer Autoindustrie hängt mit drin. Die Zukunft der IAA, der internationalen Automobilausstellung, die am Sonntag zu Ende ging, ist fraglich. Im Verband der deutschen Automobilindustrie kriselt es und die Bundesregierung sucht und findet endlich ein Klimapaket. Ist das der Geburtsschmerz der neuen Zeit, Herr Neumann?
Ich glaube, dass die Automobilindustrie robust ist. Sie hat zwei Weltkriege überstanden, die hat Weltwirtschaftskrisen überstanden. Also ich glaube, sie wird sich verändern. Jetzt fragen Sie mich natürlich als Historiker. Ich gucke zurück, ich sehe die vielen Dinge, die schon geschehen sind in der Vergangenheit. Viele Sachen sind immer noch da, Marken sind noch da, die wir schon seit langer, langer Zeit kennen. Also ich neige dazu, die große, alles entscheidende, einschneidende Wende nicht nächste Woche zu erwarten.
Aber so in 30 Jahren, wenn so ein Enkel Sie fragt, du Opa, du warst doch damals dabei, als die alte Zeit des Autos vorbeiging und die neue anfing. Wie war das damals? Würden Sie dann sagen, ja, das war, als ich in Mannheim auf dem Podium saß und über Autos geredet habe?
Tja, dazu bräuchte ich eine Kristallkugel. Ich weiß nicht, ob diese Situation so eintreten wird.
Herr Reindl, als Leiter des Instituts für Automobilwirtschaft, fühlen Sie sich da eher wie ein Nachlassverwalter oder wie ein Prophet? Vergangenheit oder Zukunft? Was ist Ihr Job?
Ich schließe mich meinem Vorredner an. Also ich denke, unsere Automobilwirtschaft wird auch die Zukunft meistern. Wir werden uns verändern müssen. Der Veränderungsdruck ist relativ groß im Hinblick auf neue Technologien, also Antriebstechnologien ganz weit vorne. Im Hinblick auf neue Mobilitätsdienstleistungen auf Basis des Automobils. Ich glaube, der Individualverkehr mittels Automobil wird nur dann überleben, wenn wir uns auch einschränken. Das hat schon etwas mit dem Verkehrsaufkommen zu tun und mit den Innenstädten. Wir werden also nicht so weitermachen können. Ja, wir werden uns in vielerlei Hinsicht eine neue Automobilwirtschaft schaffen müssen. Nur dann wird sie auch überleben und nur dann wird auch die Automobilität überleben.
Und Sie sind nun der Prophet.
Ich hoffe, dass ich das nicht nur prophezeien kann oder darf, sondern dass wir diesen Druck, den wir auch derzeit gesellschaftlich verspüren, dass wir den auch annehmen und auch meistern werden.
Herr Büschemann, die Autobauer haben es derzeit wirklich nicht leicht. Der Zeitgeist geht gegen Sie. Mit dem Dieselskandal haben Sie sich selbst ins moralische Abseits manövriert. Aber die Autoindustrie war, ist und bleibt wichtig für Wohlstand und Arbeitsplätze. Die Autofirmen haben nicht nur Verantwortung für die Zukunft und für das Klima, sondern auch für zigtausende von Arbeitsplätzen, für hunderttausende von Arbeitsplätzen genauer, die allesamt am Verbrennungsmotor hängen. Wie geht Wandel unter diesen Bedingungen?
Ich bin zunächst nicht so optimistisch wie meine beiden Vorredner. Wir werden es schaffen, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es vielleicht einige Hersteller zum Teil noch schaffen. Einige werden es nicht schaffen. Insofern bin ich nicht so optimistisch, dass das geräuschlos funktionieren wird. Und für meine These spricht die extreme Verunsicherung, die im Moment durch diese Industrie geht. Ich habe die selten so nachdenklich gesehen und auch so ratlos. Und deswegen glaube ich, dass die Zeichen der neuen Zeit angekommen sind und eine richtige Lösung für das Problem ist überhaupt nicht ansatzweise in Sicht. Und das hat natürlich Risiken, weil diese Industrie wichtig ist. Sie ist ein Viertel der deutschen Industrieproduktion. zwei Drittel der Geschäfte der Automobilindustrie werden im Ausland gemacht. Das heißt, diese Industrie stellt einen riesen Wohlstandsfaktor für Deutschland dar. Die Zahl der Arbeitsplätze, um die es hier geht, ist hoch umstritten. 800.000 sind es direkt in der Industrie und bei den Zulieferern. Mancher sagt, es sind noch 3 Millionen weitere Jobs, die da mit dranhängen, direkt und indirekt. Es sind viele. Und deswegen sollte man die Risiken, die sich jetzt in dieser technologischen Wandelzeit ergeben, nicht unterschätzen. Es wird sehr, sehr viele Menschen den Job kosten über die nächsten 20, 30 Jahre. Und wenn man bedenkt, dass bei VW gesagt wird, in 30 Jahren, also im Jahr 2040, in 20 Jahren, bauen wir für Europa keine Verbrennungsmotoren mehr, dann kann man sich vorstellen, dass da auf der Strecke dahin, das sind 20 Jahre, das ist nicht viel, sehr, sehr viele Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben und dann ersetzt werden durch ganz neue Technologien. Und die müssen nicht unbedingt von den VWs und BMWs und Daimlers dieser Welt kommen. Die kommen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von alternativen Anbietern, die wir möglicherweise jetzt noch gar nicht kennen, die uns dann neue Formen von Mobilität bieten werden, sodass der gesamtvolkswirtschaftliche Effekt vielleicht nicht so schrecklich wird. Aber für diejenigen, die mit ihren Arbeitsplätzen oder mit ihren Betrieben an der jetzigen Automobilindustrie hängen, wird das ein Riesenproblem.
Vergangenheit und Zukunft der Autonation ist unser Thema. Vielleicht kommen wir später noch mal zur Zukunft. Wir müssen noch zur Zukunft kommen. Aber lassen Sie uns einen Augenblick noch im Heute verweilen. Wir hatten ja gerade kurz vor dem Wochenende diesen Klimagipfel der Bundesregierung und ein Klimapaket. Ist das, was da jetzt beschlossen wurde, etwas, was die Angst bei den Automobilbauern und vielleicht auch bei den Automobilfans noch mal extra stimuliert? Wenn man sich die Stimmung in der Wissenschaft anhört, dann sagen die, also bei einer Note von 1 bis 6 bekommt dieses Klimapaket höchstens eine 5, wahrscheinlich doch eher eine 6. Wie schätzen Sie das ein?
Also der große Wurf ist es aus meiner Sicht auch nicht. Aber man muss, glaube ich, auch immer gucken, sind das wirklich Sachen, die Politik so maßgeblich auch beeinflussen kann? Also ich stelle, wenn ich so, jetzt bin ich doch wieder ein bisschen bei der Zukunft, wenn ich mir so die Zukunft vorstelle, ich vermute, es wird auf eine Mischform von verschiedenen Mobilitätskonzepten hinauslaufen. Und ich glaube, es ist jetzt auch ganz schwer vorauszusagen, was wird in 10 oder 20 Jahren gebraucht. Also das jetzt irgendwelche Weichen zu stellen für eine Zukunft, die vergleichsweise ungewiss ist, ist vielleicht auch nicht ganz...
Das ist eher ein bisschen anders, wenn wir sagen, okay, der Spritpreis wird bei der CO2-Bepreisung vielleicht um 3, vielleicht um 10 Cent nach oben gehen. Ist das wirklich sozusagen das Ding, was jetzt die Leute dazu bringt, zu sagen, oh Gott, da kaufe ich mir lieber ein Elektroauto? Das ist fast schon eine rhetorische Frage, weil sie beantwortet sich von selbst.
Also ich glaube nicht, dass diese Maßnahmen beim Verhalten im Straßenverkehr und im Verhältnis zum Auto etwas ändern werden. Das ist viel zu wenig. Die Bundesregierung hat natürlich Sorge, irgendwelche Wählergruppen zu verschrecken, wenn sie den Benzinpreis stärker steigen lässt. Aber diese wahrscheinlich 3 Cent pro Liter, die in 2 Jahren dann wirken, die bringen gar nichts.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Reindl? So im Vorfeld, als über das Klima geredet wurde, haben Sie sich da Gedanken gemacht, oh, ich muss einen Sonderforschungsbereich Klimawandel einrichten und jetzt können Sie sich beruhigt nach hinten lehnen und sagen, na gut, wir können noch ein paar Jahre weitermachen wie bisher?
Nein, gerade wegen den Beschlüssen sollte man sowas einrichten, weil ich vermisse ein wenig die Projektion, ja, die Szenarien, die man vielleicht mal berechnet hätte, welche Effekte hat das Ganze, was man da beschlossen hat. Also ich halte das tatsächlich auch für unzureichend und vor allem vermisse ich ein Gesamtkonzept, dass man mehr systemisch denkt, ja, wenn ich an der einen Stellschraube drehe, was passiert eben mit dem anderen, ja, also wenn ich Autos abschaffe, muss ich irgendwie Schienen bauen wahrscheinlich, ja, also das bleibt dann ganz einfach nicht aus. Vielleicht hilft uns auch das weiter, wenn man wirklich vom Nachhaltigkeitsgedanken ausgeht und ich glaube, da stimmen ich auch mit meinen Vorrednern überein. Wir müssen ökologisch denken, wir müssen ökonomisch denken und wir müssen eben sozial denken, gesellschaftlich. Das soll jetzt auch nicht platt klingen. Mich ärgert sowohl in der Politik als auch bei der Diskussion, die öffentlich geführt wird im Hinblick auf die Automobilwirtschaft, im Hinblick auf die Automobilität, dass man immer nur ein Momentum herausgreift. Und am Ende weiß man nicht, in welches Schübchen muss ich da stecken, dass das zu einem Gesamtsystem Mobilität der Zukunft beiträgt. Ja? Also wenn ich mir bestimmte Dinge anschaue von Herrn Scheuer, da frage ich mich, was macht der? Also das mit dem Führerschein für die Roller und so, wo passt das hin in ein Mobilitätskonzept der Zukunft und jetzt auch diese Klimabeschlüsse? In welchem System ist das irgendwie verhaftet, wo ich sage, in Zukunft werden wir eben eine nachhaltige Mobilität mit diesen ganzen Spielfeldern, die wir eben da beackern müssen, wo wird das eben seinen Platz haben? Und das vermisse ich.
Ein Teil des Problems wäre dadurch vielleicht anzupacken gewesen mit Maßnahmen zur Wiederbelebung der Bahn. Wir haben in Deutschland 80% des Personenverkehrs auf der Straße. Das ist natürlich viel zu viel. Das muss geändert werden. Und da ließe sich auch was dran ändern, wenn die Bahn überall fahren würde, häufiger fahren würde, zuverlässiger wäre. Ich glaube gar nicht, dass die paar Pfennige, die jetzt als Mehrwertsteuernachlass auf das Bahnticket eingeräumt werden, sonderlich viel bringen wird. Aber eine zuverlässige Bahn zu machen, eine nachhaltige Bahn, eine Bahn, die überall in der Fläche unterwegs ist, die könnte Verkehr von der Straße holen und zwar wesentlich besser als ein paar Pfennige rausgesetzter Benzinpreis.
Das gilt aber zusätzlich auch für den Güterverkehr.
Ja, das gilt dafür.
Ja, insbesondere auch, wenn man sich eben momentan auch die Straßen so anguckt, gerade die Fernstraßen, das ist der Wahnsinn. Aber ja, ich gebe Ihnen da recht, die Bahn muss ein Baustein werden. Aber ich vermisse, verstehen Sie, dass ich sage, ja, wir haben Pfade, die wir beschreiten müssen. Auch wir haben eine Transformation, wir haben eine Aufgabe, die Mobilität und den Verkehr in die Zukunft zu transformieren. Und dann brauche ich einen Plan. Und da kann ich nicht an irgendeiner Stellschraube schrauben und hoffen, dass sich dann das Gesamtsystem irgendwie bewegt. Wenn ich nämlich eine Stellschraube bewege, dann wird sich irgendwo anders etwas wird beeinflusst werden. Und das ist mein Problem, dass ich mit solchen Beschlüssen habe und die ich auch ständig verfolge. Und das zermürbt mich, weil ich sage, ich bin beispielsweise dafür, dass man dann eben auch sagt, wir haben ein System und dann hat halt irgendwann der Verbrennungsmotor keinen Platz mehr in diesem System. Aber ich muss wissen, wo findet das statt? Ja, in welchem Raum der Veränderungen bewege ich mich?
Wir spüren ja jetzt sehr deutlich in den aktuellen Diskussionen einen Moment der Verunsicherung, fast schon einen Moment der Angst. Und vielleicht ist es doch noch mal hilfreich, sich zu überlegen, woher wir eigentlich gekommen sind. Also das Kennzeichen der alten Autowelt, das nennen Fachleute den Driver-Owner-Markt. Also der Hersteller baut für Leute, die ihr Auto besitzen wollen. In der neuen Zeit, in der neuen Autowelt ist das gar nicht mehr so schrecklich wichtig. Da gibt es Leute, die wollen einfach nur Mobilität, ob mit dem eigenen Auto oder irgendeinem anderen Verkehrsträger, ist nicht primär wichtig. In der alten Welt musste das Auto schick sein, es musste modern sein, die Nachbarn sollten es bestaunen dürfen und so weiter und so fort. Und man war sich natürlich auch im Klaren darüber, Herr Neumann, man war sich darüber im Klaren, das deutsche Auto ist das beste Auto überhaupt. Und dann war man vielleicht noch in besonderer Weise ein Opel-Fahrer oder ein VW-Fahrer oder vielleicht sogar, wenn man das Geld hatte, BMW oder Mercedes.
Ja, ganz so lang ist es ja dann doch wieder nicht her. Also diesen Ruf, den das deutsche Auto sich erarbeitet hat auf dem Massenmarkt, so alt ist der noch nicht. Das hat alles vergleichsweise klein angefangen. Man kann ja noch nicht mal von Industrie sprechen, die Autobauer. Das sind ja Leute wie Karl Benz gewesen oder auch Daimler oder Maybach. Die haben in vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen angefangen. Und es hat ganz viele kleine Firmen gegeben um die Jahrhundertwende, die alle irgendwie mit Autos zu tun hatten. Die haben sich einen bestimmten Ruf erarbeitet. Aber bis das Massenphänomen wurde, sind dann doch noch mal gut 50 Jahre vergangen. Also klar, was Sie sagen mit den Nachbarn, das hat natürlich eine Rolle gespielt, aber das war ein winzig kleiner, völlig unbedeutender Teil der Bevölkerung, der mit einem Automobil, ich sag mal, vor dem Zweiten Weltkrieg jemanden beeindrucken konnte. Die meisten Leute benutzen öffentliche Verkehrsmittel, lange Zeit noch.
Aber der Stolz auf ein gutes Auto, sowohl seitens der Seite der Produzenten als auch der Besitzer und Fahrer, wo ist der geblieben? Wir waren immer so selbstsicher.
Der Stolz kam nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Der kam nach dem Zweiten Weltkrieg und er begann mit so etwas Einfachem wie dem VW Käfer, auch mit dem Mercedes, den sich mancher im Schwabenländle leisten konnte. Aber ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, da fuhr man VW, wenn überhaupt. Und da war man mördermäßig stolz drauf. Das hat das Auto in den Mittelpunkt der Gesellschaft gebracht und wurde zum Symbol für Aufstieg und beginnenden Wohlstand. Aber vergessen wir nicht, die Geschichte der deutschen, der heutigen Autokonzerne, Daimler, BMW, VW, ist jetzt keine Geschichte ewiger Erfolge. VW war in der Nachkriegszeit mindestens zweimal pleite. BMW auch, Ende der 50er Jahre. Porsche war in den 90er, Anfang der 90er Jahre so gut wie pleite. Und Daimler hat sich, oder Mercedes-Benz, ja Daimler, hat sich in den 90er Jahren mit dieser idiotischen Idee fast umgebracht, in Amerika Chrysler zu kaufen und hat damit 20, 30 Milliarden Dollar versemmelt, die denen heute bei der Bewältigung der neuen Technologien immer noch fehlen. Das heißt, diese Geschichte der Automobilindustrie, die in den letzten 20 Jahren so erfolgreich war, war nicht die ganze Zeit so toll und erfolgreich.
Und jetzt endet das, Herr Reindl?
Ja, dass die Automobilindustrie überleben könnte, ist naturgesetzlich nicht festgeschrieben. Ja, und es gab eben Ups and Downs, ja, bei den verschiedenen Unternehmen. Das ist auch klar. Und wenn wir nochmal vom Automobil sprechen, ja, als Statussymbol, die Einstellung zum Automobil ist wesentlich sachlicher geworden im Vergleich jetzt zu den 90er Jahren. Aber ich vergleiche das auch immer, die einen haben ein Haus, das ist schön, das ist groß, ja, das ist repräsentativ. Die gibt es auch heute noch, aber es gibt viel, viel mehr, die wollen einfach nur wohnen, die sperren sich abends selber weg. Ja. Und ähnlich sehe ich das mit der Automobilität oder mit den Automobilen insgesamt. Es wird auch in Zukunft Menschen geben, die ein schönes Auto haben wollen, ein geschmackvolles Auto mit einer bestimmten Performance. Und es wird eben die geben, die brauchen das Auto für Mobilität, damit sie eben teilhaben können. Für die ist das relativ egal, Hauptsache es fährt. Auch die haben wir heute schon. Die Frage ist, wie wird sich das verschieben? Wie werden sich die Märkte verschieben zwischen Besitzen und nur Nutzen? Und es wird darauf ankommen, welchen Freiraum geben wir den Automobilen gesellschaftlich in der Zukunft? Ja, wollen wir die gesamten Innenstädte von Autos frei haben oder wollen wir noch bestimmte Wege zulassen und so weiter und so fort? All das wird sich formen und da bin ich wieder bei meinem Ansatz. Ich muss das eben als System betrachten. Ich muss das systemisch begreifen. Nur so werden wir letztendlich auch die individuelle Automobilität retten.
Da bin ich nicht ganz sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die individuelle Automobilität retten müssen. Wir erleben einen technologischen Wandel. Wir erleben einen gesellschaftlichen Wandel, der bei vielen Menschen dazu führt, dass sie ein Auto nicht mehr besitzen wollen. Sie wollen von A nach B. Mit welchen Mitteln ist ihnen völlig egal. Daimler, VW und so weiter, General Motors, das sind Lieferanten von Fahrzeugen, mit denen man von A nach B fahren kann. Aber aufgrund welcher Technologie, das verstehen die nicht, das wissen die nicht. Das heißt, wir müssen diese Lieferanten von Kisten, die sich von A nach B bewegen, müssen eine Technologie verstehen und einen gesellschaftlichen Wandel, für den sie nicht vorbereitet sind. Wir werden es erleben, dass wir das Auto nicht mehr besitzen, dass wir von A nach B kommen und zwar zu sensationell günstigeren Kosten als je zuvor. Wir brauchen, wenn wir keine Eigentümer mehr sind des Autos, brauchen wir keinen Autohandel. Die Hersteller von Automobilen der Zukunft rotten gesamte Branchen aus. Der Service ist nicht mehr wichtig, weil Elektroautos kaum Service brauchen. Wir werden ganz anderen Umgang mit den Märkten erleben und die Leute, die Menschen, werden immer billiger von A nach B kommen. Genauso wie sie sich heute ihre Bücher oder meinetwegen ihre Salatköpfe über Amazon im Netz bestellen, bestellen sie sich künftig Mobilität.
Aber Herr Büschermann, in der Stadt vielleicht, aber auf dem Land?
Ich stimme Ihnen zu. Wir haben aber eine Situation, in der die Hälfte der Menschheit der Welt schon in Städten lebt. Dann sind immer noch 4 Milliarden andere auf dem Land. Für die können wir die alten Technologien oder werden die alten Technologien noch weiter verwendet. Aber wir waren bei der Frage, was machen wir mit den Städten? Wie bewegen wir uns in den Städten? Da haben Sie recht, das ist da, wo öffentlicher Nahverkehr zur Verfügung steht, sind viele Dinge leichter. Da kann man leicht auf das individuelle Auto verzichten. Aber das ist trotzdem ein wichtiger Ansatzpunkt, weil wir haben mittlerweile Städte von 20, 30 Millionen Menschen, in denen der Verkehr am Ende ist und deswegen eine Lösung braucht. Und das ist ein Teil des Verkehrskonzepts, auf dem die konventionellen Automobilkonzerne nicht vorbereitet sind.
Die brauchen ja sehr, sehr lange. Ich habe noch immer recht starke Verbindungen nach Hamburg. Ich kriege zum Beispiel immer noch so ein bisschen mit, wie lange es da braucht, so eine S-Bahn zu bauen. Das wird beschlossen und dann dauert das Ewigkeiten. Und möglicherweise ist das Viertel, durch das diese S-Bahn dann fährt, dadurch, dass bestimmte Sachen ja einfach schneller sind, vielleicht wird die dann da schon gar nicht mehr gebraucht. Also die Frage ist ja, A, wird es wirklich so schnell gehen? Und B, sind die Instrumente, die wir, sagen wir mal, von staatlicher Seite zur Verfügung haben, sind die überhaupt in der Lage, diese Umwälzungsprozesse, vor denen wir stehen, in irgendeiner Form zu bewältigen? Oder werden die über uns hereinbrechen? Und man muss mal gucken, wie damit umgegangen wird. Also ich finde es zum Beispiel mit den Elektrorollern so interessant. In Mannheim war es so, in Berlin habe ich es auch schon gesehen, noch wesentlich krasser, die scheinen plötzlich vom Himmel gefallen zu sein. Die standen da zu Abertausenden, wurden auch fleißig angeguckt und auch benutzt. Und ich habe den Eindruck, dass die Behörden, also die, die sich dann darum kümmern müssen, was passiert, wenn da ein Unfall ist oder so, wie viel Platz nehmen die im öffentlichen Raum weg, dass die relativ überraschend hilflos mit diesen Rollern umgegangen sind.
Einverstanden. Sie haben gerade gesagt, wir wissen nicht, ob die politischen Möglichkeiten, die wir in diesem Lande haben, überhaupt reichen, um die Probleme zu lösen. Sie werden über uns hereinbrechen, und zwar von den Chinesen. Die Chinesen werden es machen. Das ist die Angst, die in der Industrie umgeht. Dieses 1,3 Milliarden Volk wird die Technologie entwickeln und uns überstülpen, ob wir das wollen oder nicht.
Wir sind uns ja einig, da kommt ein Wandel daher. Da kommt die Notwendigkeit zur Anpassung, da brauchen wir Innovation. Wir haben eben gehört, dass die Autobauer die eine oder andere Krise, den einen oder anderen Bankrott auch ganz gut überstanden haben. Für wie wandlungsfähig halten Sie denn unsere Firmen, Herr Reindl?
Ich halte sie schon für wandlungsfähig, bloß wir brauchen einen Hebel, den wir jetzt mal verfolgen oder eine Richtung, die wir mal verfolgen. Ich möchte aber mal ganz kurz noch mal zurück zu neuen Verkehrskonzepten und öffentlichem Verkehr. Die meisten Verkehrsverbünde sind unterfinanziert. Ja. Wird also über die Steuereinnahmen oder durch irgendwelche Abgaben werden die quersubventioniert, weil sie gesagt haben, wir werden billiger als heute durch die Gegend fahren. Das andere ist, wir brauchen dann wahrscheinlich Schienen, die will dann jeder haben, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. Ja, also insofern sind wir wieder dabei, was Sie gerade schon gesagt haben, wie setzt man das überhaupt um? Ja, über welche Zeithorizonte denken wir dann danach? So, und das, was Sie soeben gesagt haben, wie wandlungsfähig ist die deutsche Automobilindustrie? Uns hat, glaube ich, schon ein wenig überrascht, wie schnell das jetzt ging, wie dynamisch sozusagen diese Elektrifizierung der Automobile voranschreitet. Und wir haben irgendwie, glaube ich, das nicht im Kalkül gehabt, dass batterieelektrische Fahrzeuge sozusagen nicht bei uns beschlossen wurden, sondern in China und in Nordamerika, beispielsweise in Kalifornien, ja, die in diese Richtung relativ ja, dogmatisch voranschreiten. Und die deutsche Automobilindustrie kann sich ganz einfach diesen Märkten nicht verschließen, weil es die Hauptabsatzmärkte global sind. Ja. Ich finde es auch richtig, dass beispielsweise Herr Dies gesagt hat, ich gehe jetzt den Weg mal ziemlich stringent, batterieelektrische Fahrzeuge. Das heißt ja nicht, dass der jetzt beispielsweise die Brennstoffzelle oder diese synthetischen Kraftstoffe, die jetzt auch immer wieder diskutiert werden, dass man diese Stränge überhaupt nicht verfolgt. Aber den stärksten Hebel momentan haben batterieelektrische Fahrzeuge. Die synthetischen Kraftstoffe meines Erachtens werden uns nur ein wenig retten, um den Verbrennungsmotor weiterhin noch verwenden zu können. Ja? Aber das halte ich nicht für eine Langfristoption, weil der Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors per se schlecht ist. Ja. Ähnlich sieht es mit der Brennstoffzelle aus, die ist zwar vom Wirkungsgrad etwas besser, wir werden sie vielleicht brauchen, gerade für Nutzfahrzeuge und für schwere LKWs, aber für PKWs, gerade für kleine PKWs, wird es meines Erachtens auch in der Langfristoption der batterieelektrische Antrieb sein. Und insofern ist es jetzt richtig, dass wir uns da voran bemühen und dass wir beispielsweise mehr auch in Richtung Forschung für die Batterietechnologie gehen.
Ja. Darf ich mal fragen, wie viel muss denn da noch geforscht werden? Wenn ich mal zurückgucke, vor 100 Jahren oder auch noch weiter zurück, da standen der Verbrennungsmotor und das Elektroauto eigentlich mal fast gleichwertig nebeneinander. Das hat sich dann erst in den 20er Jahren aufgespalten. Brennstoffzelle wird eigentlich auch schon seit einer halben Ewigkeit dran geforscht.
Ja, bleiben wir mal bei den Batterien. Ja, die Energiedichte einer Batterie ist einfach zu gering. Ja, ich brauche also Riesenbatterien momentan noch, die eben wenig Kapazität haben und vom Ladeverhalten eben auch ungünstig sind. Ich glaube, da ist noch sehr viel Musik, besonders wenn man dann eben die Feststoffbatteriezellen irgendwann haben wird. Da wird das alles schneller gehen, da wird es größere Kapazitäten geben. Und dann ist die Frage, ob man für den Pkw-Bereich überhaupt noch eine Brennstoffzelle braucht, weil eben der Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle eben wieder schlechter ist als eines batterieelektrischen Antriebs.
Ja, worauf ich hinaus wollte, das sind doch alles Themen, mit denen gerade die deutsche Autoindustrie doch eigentlich seit Jahrzehnten schon zu tun hat. Also eigentlich müssten die doch jetzt gut aufgestellt sein, müssten doch im Prinzip, ich will nicht sagen, auf alles sofort eine Antwort haben, aber das trifft sie ja eigentlich nicht unvorbereitet. Da gibt es Forschungsprogramme, die teilweise ausgelaufen sind, die teilweise noch laufen. Aber eigentlich sind das doch Themen, die schon bekannt sind. Das ist doch alles bekanntes Terrain.
Ja, aber der Druck war nicht so hoch.
Oder können die nicht? Ja, der Druck war nicht so hoch. Ja.
Also, der Druck muss höher werden.
Es gab ja im Prinzip auch keine Nachfrage bis, sage ich mal, vor 3 oder 4 Jahren gab es eine nennenswerte Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen. Nein. Ja. Erst als der Hebel, erst als der Hebel, ja, aber man erwartet es, erst als der Hebel in China umgelegt wurde, ja, dann jetzt ist eine Dynamik drin und jetzt ist auch der gesellschaftliche Druck so hoch geworden, wobei dann reden wir wieder über die seltenen Rohstoffe und seltenen Erden, die wir dafür brauchen. Es gibt derzeit kein Antriebskonzept, weder der Verbrennungsmotor noch die Brennstoffzelle noch der batterieelektrische Antrieb, der nicht irgendeinen Nachteil, einen erheblichen Nachteil mit sich bringt. Das müssen wir ganz einfach hinnehmen. Und jetzt ist die Frage, an welcher Stelle können wir am schnellsten optimieren und welchen Antrieb können wir denn in die Zukunft ausrichten?
Ich glaube, wir sehen an der Diskussion, dass die Automobilindustrie überhaupt nicht wandlungsfähig ist. Ich bin da jedenfalls sehr skeptisch. Wir haben gerade gehört, Elektromotor und Verbrenner standen vor 100 Jahren nebeneinander. Dass die Batterie bis heute nichts taugt, liegt daran, dass an der Technologie nicht weitergearbeitet wurde. Sie haben es einfach liegen lassen. Diese Industrie ist für meine Begriffe überhaupt nicht wandlungsfähig. Und sie wird zum großen Teil sich irgendwann über die nächsten Jahrzehnte aus dem Markt verabschieden.
Also so ein bisschen wie Polaroid. Die haben die besten Sofortbildkameras der Welt gebaut. Und auf einmal war da die Digitaltechnik. Und niemand brauchte mehr ihre Technologie.
Ziemlich genau. Ich nenne das den Kodak-Effekt. Kodak, die Jüngeren erinnern sich nicht, vielleicht nicht mehr, aber die Älteren schon, war vor 30 Jahren ein Weltkonzern wie Coca-Cola. Die sind weg vom Fenster, seit es den Film nicht mehr gibt, seit es die digitale Fotografie gibt.
Aber welches Substitut haben wir denn jetzt für die Automobilität?
Ich will den Vorgang beschreiben. Es wird nicht mehr mit Filmen und Chemie fotografiert, deswegen ist Kodak nicht mehr dabei. Wir fotografieren aber heute mehr als je zuvor, mittlerweile sogar mit Handys. Das heißt, das Fotografieren hat nicht nachgelassen, nur wir fotografieren mehr als je zuvor und zwar unendlich viel billiger. Kodak braucht kein Mensch mehr. Dazwischen ist die Büromaschinenindustrie pleite gegangen. Wir haben viele Branchen erlebt, die den Übergang von einer Technologie zur nächsten nicht überstanden haben und alle haben gesagt, wir schaffen das. Es hat Fälle gegeben. IBM gibt es noch, aber die machen heute was anderes. Wo ist Nokia geblieben? Die wenigsten Unternehmen überstehen technologische Brüche. Das Produkt oder das Angebot wird modernisiert weiter existieren und zwar von Anbietern, die am Anfang gar keiner auf dem Ticket hatte. Wir werden uns weiter bewegen, aber möglicherweise nicht mit BMW, VW oder Daimler.
Das SWR2-Forum zu Gast in Mannheim, Made in Germany, Vergangenheit und Zukunft der Autonation. Und es diskutieren Karl-Heinz Büschemann von der Süddeutschen Zeitung, Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft und Hajo Neumann vom Technikmuseum in Magdeburg. Vergangenheit und Zukunft der Autonation. Ich glaube, wir sind uns in dieser Runde alle sehr einig, dass wir bislang eine Autonation waren. Und die Frage ist jetzt aufgekommen, ob wir eine Autonation bleiben oder ob der Verbrenner eine Technologie ist, die sich ausentwickelt hat, ob die Autos, auch wenn man sie mit sonst wie vielen Assistenzsystemen und Zusatzaggregaten und 120 Elektromotoren, mit denen man alles und jedes Ding verstellen kann, weiter aufrüstet, auch wenn man das Design noch schöner und schillernder macht, ob die, so wie sie dastehen, überhaupt noch entwicklungsfähig sind. Und es könnte durchaus sein, dass uns dann von anderen Orts, vielleicht aus China oder irgendwoher, jemand überholt mit einer Technologie, die diese Technologie überspringt. Die Frage ist jetzt, sind wir schnell genug und kriegen wir den Wandel hin?
Ob vergleichsweise kleine Unternehmen wie BMW oder Daimler diesen Aufwand stemmen können, weiß ich nicht. VW kriegt es vielleicht noch am ehesten hin. Aber ein Elektroauto zu bauen, das bestätigen alle, die was davon verstehen. Das können viele. Dazu brauche ich keinen VW oder keinen Riesenkonzern. Ich brauche Investoren, die irgendwem Geld geben. Und diese Dinge zu entwickeln und auf die Beine zu stellen, ist vergleichsweise einfach. Das heißt, wir werden eine zahllose Gruppe von Konkurrenten für das Auto von morgen bekommen. Und es muss nicht notwendigerweise sein, dass es die alten Hersteller sind. Ich glaube eher, dass konkurrierende Anbieter für die Mobilität von morgen eher aus den Kreisen kommen, die heute noch nicht zur Automobilindustrie gehören.
Aber, kann man nun noch einwenden, auch der Kunde spricht ja in dieser Diskussion mit seinen Kaufentscheidungen, legt er auch fest, wie sich Märkte entwickeln. Und wenn Klimapakete geschnürt werden, die möglicherweise kaum oder gar nicht wirksam sind, dann kann man weiterhin das Auto kaufen, das einem am meisten gefällt. Wir sind beim SUV. Ich glaube, dem Hassobjekt schlechthin in der aktuellen automobilen Diskussion. Autos, die sehr, sehr groß sind, die geländefähig sind und sich trotzdem nur auf asphaltierten Straßen bewegen in der Stadt, ungefähr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 bis 30 Stundenkilometern, so wie jedes Auto in der Stadt, die unglaublich viel Benzin trinken, auch wenn die Motoren besser geworden sind. Die Physik lässt sich nicht betrügen. Also ein Auto, das tonnenschwer ist und viel Hubraum hat, das muss notwendigerweise eben auch viel Kohlendioxid emittieren und Stickoxide, wenn es ein Diesel ist. Also, wie ist denn das nun zu erklären? Wir könnten kleinere Autos haben. Daimler hat den Smart entwickelt, Audi hat den A2 entwickelt, den wollte keiner haben, heute ein Liebhaberobjekt, weil eigentlich auch schon ein tolles Auto und super Design. Also der Kunde will nicht, der Kunde macht nicht mit. Wir bleiben gedanklich, bleiben mit unseren Kaufentscheidungen tief in der Vergangenheit.
Ja, das ist ähnlich, wie wenn Sie einen Stürmer das Toreschießen verbieten. Ja, also es gibt die Nachfrage eben nicht nur bei uns nach SUVs, sondern vor allem auch in Asien, in China und hauptsächlich auch in den USA. Wenn, dann kann es eben nur ein politischer Einschnitt sein, der eben das begrenzt oder so teuer macht, dass es eben für den Autonormalverbraucher und auch für die Besserverdienenden nicht mehr möglich ist, solche Autos zu fahren. Oder dass der gesellschaftliche Druck so groß wird, dass man eben, dass es verpönt ist.
Kann man, glaube ich, eine schöne Verbindung zu dem Thema davor ziehen. Wie schaffen es die etablierten, traditionellen Hersteller eigentlich in diesem neuen Umfeld klarzukommen? Und ich glaube, ein Schlüssel wird sein, dass die es schaffen, dieses Emotionale, diese Bindung, die hat es ja in der Geschichte schon gegeben, dass man an eine bestimmte Marke gebunden war. Also bei uns war es Audi, ganz klar. Ich kann mich eigentlich in meiner Kindheit nur an Audi erinnern. Audi 80 ganz früh und dann Audi 100 über 20 Jahre lang. Also die quasi, wenn sie es schaffen, ein neues Produkt mit einem möglicherweise neuen, völlig anderen Antrieb, aber genauso emotional aufzuladen, dass die Leute dann eben trotzdem sagen, ich möchte es haben. Und das, da bräuchten wir jetzt vielleicht einen Psychologen im Panel, ich weiß es nicht, oder jemand, der was von mehr von Marketing versteht als ich. Aber ich glaube, diese emotionale Bindung und das Aufladen mit Emotionen, mit Mythen spielt da auch eine ganz große Rolle.
Ich glaube aber, dass dieses Aufladen mit Mythen immer weniger funktionieren wird. Das hat für mich persönlich immer funktioniert, für meine Generation sowieso. Ich habe aber das Gefühl, dass das für die jüngere Generation nicht mehr so gilt. Ein Auto zu besitzen ist nicht mehr so bedeutend wie zu der Zeit, als ich 18 war. Da verändert sich was, zumal auch die Verstopfung der Städte mit individuellem Verkehr, zu dem auch natürlich der Sharing-Verkehr zählt, aber die verstopften Städte sind ein Problem und machen die Städte zunehmend unattraktiv. Da muss sich etwas verändern und da wird sich das Verhalten verändern. Und deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob dieses alte System der emotionalen Aufladung von Marken auf die Dauer funktionieren wird.
Das wird dann in Bedrängnis geraten, wenn auf der anderen Seite die Infrastruktur mitzieht. Das ist ja nicht die Lösung, jetzt einfach nur zu sagen, wir sperren die Städte. Ich würde das unter bestimmten Bedingungen toll finden, aber ich würde mir dann sofort die Frage stellen, was würde das für meine persönliche Mobilität innerhalb der Stadt bedeuten? Und ich glaube, dass unser öffentlicher Nahverkehr, wie wir ihn jetzt gerade haben, auf eine solche Situation überhaupt nicht vorbereitet wäre. Und ja, da muss man von zwei Seiten ran. Also ich bin da, emotional bin ich da völlig bei Ihnen, aber da glaube ich, das wird dann doch noch eine ganze Weile dauern.
Und noch was. Wir haben im Moment eine Situation, in der das Auto extrem unter Druck ist, in Faschis ist. Das hatten wir schon mal, das war in den 80er Jahren, da ging es um den sauren Regen. Da war das Auto in einer ähnlichen Situation. Und interessanterweise war diese autokritische Debatte in den 90er Jahren völlig vorbei. Da hatten die Konzerne 20 wunderbare Erfolgsjahre, in der sie bewundert wurden. Alle gesellschaftlichen Gruppen waren stolz auf ihre Autoindustrie. Jetzt haben wir wieder einen Image-Einbruch. Und ich möchte nur darauf, also es könnte ja sein, dass solche Imagekrisen nicht sehr nachhaltig sind und dann nach einer gewissen Zeit wieder vergehen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mich an eine dramatische Imagekrise in den 80er Jahren erinnern. Und davon war dann irgendwann keine Rede mehr. Und die größte Erfolgszeit der Automobilgeschichte begann erst nach den 80er Jahren.
Nun kann unser Publikum beobachten, dass wir hier in Mannheim in unserer Runde, dass hier unsere Haarfarben in unterschiedlichen Tönen von Grau im Scheinwerferlicht erstrahlen. Also vier Herren füllen das Podium. Sind wir möglicherweise nicht nur Lösung, sondern ein Stück weit auch Teil unseres Problems? Ist die Autowelt eine Männerwelt? sind Autos Männerobjekte und sind PS-Zahlen, Zylinderzahlen und auch eben SUVs letztlich so ein Männerding? Oder ticken die Frauen genauso und sagen es nur anders?
Ich glaube, dass Frauen auch mittlerweile so automobil unterwegs sind wie die Männer. Frauen waren aber schon immer etwas nüchterner gegenüber dem Automobil eingestellt, wenn ich das richtig überblicke. Das lässt sich anhand verschiedener Befragungen nachvollziehen. Ich möchte vielleicht auch noch mal kurz darauf hinweisen, wenn ich mir das Mobilitätsverhalten unserer Studierenden heute angucke, das hat sich verändert. Ja? Also bei denen fängt Mobilität im Kopf an, also im positiven Sinne, dass man eben sagt, wie komme ich denn intelligent von A nach B, ohne ein eigenes Automobil zu haben. Da bin ich bei Ihnen und ich glaube, dass es für die Automobilwirtschaft und für die Automobilindustrie insbesondere darauf ankommt, beide Pfade zu steuern, also Nutzen statt Besitzen. Und es wird auch diejenigen geben, die noch ein Auto besitzen werden, ja, die ein oder zwei Autos vor der Türe brauchen, fürs eigene Ego oder weil sie es tatsächlich brauchen, weil sie sehr viele Kilometer runterspulen. Und es gibt eben bestimmte Verbindungen einfach nicht oder mit ungünstigem Verlauf im öffentlichen Verkehr. Also ich glaube, man wird auch ein Stück weit die wegfallenden Arbeitsplätze, die eben durch die Elektrifizierung der Antriebe passieren wird, wird man eben durch neue Mobilitätskonzepte und neue Mobilitätsangebote, also im Dienstleistungsbereich, auffangen können. Da bin ich auch überzeugt, wenn sie es wirklich auch konsequent betreiben. Nach meinem Empfinden, wenn ich die Szene momentan so richtig beobachte, ist beispielsweise Daimler dort sehr, sehr weit im Hinblick auf neue Konzepte, neue Mobilitätsdienstleistungen mit Start-up-Strukturen im eigenen Unternehmen, weil manche Dinge kannst du einfach mit einem Industrieunternehmen gar nicht umsetzen. Da brauchst du Start-up-Strukturen, die eben schlagfertiger sind als ein Konzern. Und das glaube ich, man muss beide Stränge beherrschen künftig, also Mobilitätsdienstleistungen anzubieten, auf Basis der Automobilität, aber mit einer Vernetzung zu den anderen Verkehrsträgern. Und eben auch das Auto verkaufen sollte man vielleicht dann auch nicht verlernen, weil auch da wird es noch einen Markt geben.
Klingt fast schon schizophren, weil es ja eigentlich zwei widerstrebende Geschäftsmodelle sind.
Unterschiedliche Welten, aber ich glaube, dass es darauf ankommt, beide Märkte zu beherrschen, ja, damit man eben dort auch Systemführer ist und vielleicht auch wird. Wenn die Deutsche Bahn wird das auch nicht wuppen, bin ich überzeugt. Und ein einzelnes Start-up wird es auch nicht wuppen. Also ein Mobilitätskonzept, ein intermodales Mobilitätskonzept darzustellen.
Und von meiner Geschlechterfrage halten Sie nicht so viel.
Bitte?
Von meiner Geschlechterfrage halten Sie nicht so viel.
Naja, wenn wir jetzt über Klischees reden, könnte man auch die Dame als Klischee ins Feld führen, die mit dem großen SUV die Kinder zur Kita bringt. Also ich weiß nicht, ob uns das so richtig weiterbringt.
Oder zur Future-Demonstration. Ja, habe ich alles schon erlebt.
Also was ich so in meinem persönlichen Umfeld erlebe, ist, dass die Mobilität immer noch sehr stark davon abhängt, wo ich eigentlich lebe. Also ich habe einige Jahre hier in Mannheim gelebt und da war es abhängig vom Stadtteil, ob ich Carsharing nutzen konnte oder nicht. Wir sind mal innerhalb von Mannheim umgezogen und da funktioniert es schon nicht mehr. In Berlin, mein Schwager erzählt mir mal ganz toll genau, was ja auch gerade gesagt wurde, es gibt eine App auf dem Smartphone, er hat eine Strecke, die er von A nach B zurücklegen will und die App sagt ihm genau, dafür ist jetzt der E-Roller am günstigsten oder dafür ist das Carsharing-Auto am günstigsten oder dafür ist die U-Bahn am günstigsten. Aber da redet dieses Land eben noch nicht mit einer Sprache. Und wie es dann nochmal im internationalen Vergleich wird, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ich würde mich schon mal freuen, wenn man so an kleinen Stellschrauben so im eigenen Umfeld was machen könnte.
Und um noch eins beizutragen zu dieser Mann-Frau-Geschichte. Ja, ich glaube, das Auto ist ein Männerding, aber jeder Autoverkäufer weiß, dass er ein Auto nur verkauft, wenn die Ehefrau zustimmt. Da kann der Kerl sagen, was er will.
Und auch das ist schon steinalt. Ich habe hier in Mannheim eine Automobilausstellung mal kuratiert. Wir haben wunderschöne Werbeprospekte aus den 20er Jahren gehabt, wo genau dieses Bild schon, die Familie geht gemeinsam los. Vielleicht sogar der Sohn, der noch seinen Senf dazugeben darf. Gibt es wunderschöne Beispiele für. Also steinalt dieses Thema.
Ich erinnere mich, als ich Student war, da hatten wir einen Professor, der setzte sich dahin und sagte, wenn Sie mal Geld verdienen, dann wollen Sie alle einen Mercedes fahren. Und wir saßen da, der ganze Hörsaal war voll, wir staunten, ich konnte mir nicht mal eine Ente leisten, sparte aber fleißig, um mir irgendwann eine gebrauchte kaufen zu können und dachte mir, der spinnt doch total, der Typ. Und genauso ist es gekommen. Am Ende wollten alle irgendwie ein fettes Auto haben. Wenn der Professor sich heute in einen Hörsaal setzen würde, würde er das immer noch so vertreten können? Oder würde er sich nicht mehr trauen, das zu sagen?
Wahrscheinlich nicht. Die grauhaarigen Herren sind sich über das Verhalten der jüngeren Generation nicht mehr so sicher. Das macht zu der Zeit, als Sie studierten oder ich studierten, noch leichter vorhersehbar gewesen sein. Ich denke, dass sich da was verändert in diesem Denken. Ihr wollt eines Tages sowieso alle mal Mercedes fahren, steckt noch das Nachkriegsdenken drin, dass der Besitz des eigenen Autos der Ausdruck dafür ist, dass du es geschafft hast. Das geht heutzutage anders, das funktioniert heute nicht mehr so. Hat aber 50 Jahre funktioniert. Und insofern sitzt das tief in uns drin. Vielleicht haben wir auch schon ein paar Gene ausentwickelt dafür. Aber ich glaube, das wird keine Dauereinrichtung sein. Und es ist in anderen Ländern auch anders.
Es gäbe ja noch ein ganz anderes Problem. Also wenn man mal so 30, 40 Jahre zurückdenkt, sich so eine Hörsaalsituation, ist jetzt ein Schuss ins Blaue. Aber wenn dieser Professor dann gesagt hat, Sie wollen alle Mercedes fahren, dann hatte wahrscheinlich jeder ein Modell im Kopf. Denn es gab eigentlich 2, vielleicht 3. Es gab die S-Klasse, es gab das, was dann später die E-Klasse wurde, und es gab doch ein Coupé. Was für ein Mercedes wäre das denn heute? Also ich steige da inzwischen auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig durch. Ich glaube, früher war das alles auch sehr klar definiert. Es gab eine Oberklasse, die wurde ganz klar von der Mercedes S-Klasse dominiert. Dann hat da mal BMW ein bisschen versucht, dran zu kratzen. Über die Exoten von Jaguar reden wir hier nicht. Und heute, wenn ich mir das angucke, diese Modellvielfalt allein schon bei Mercedes, ich wüsste gar nicht, was für ein Auto ich mir denn wünschen sollte.
Wenn Sie irgendeinen x-beliebigen Autoprospekt aufschlagen und da reingucken, was da als Verkaufsargument gebracht wird, dann steht da mindestens einmal, meistens aber mehrmals, das Wort Emotion. Autobauer glauben, dass sie Emotionen bauen durch das Design oder durch die Anmutung oder durch verdunkelte Scheiben oder was auch immer. Wenn man heute das Wort Emotion mal kritisch hinterprüft, dann sieht man, es gibt positive Emotionen wie Besitzerstolz und es gibt negative Emotionen wie, oh Gott, ich bin ein Klimasünder. Glauben Sie, dass wir irgendwann noch mal Autos haben werden in Deutschland, wo wir vollkommen frei, naiv und glücklich sagen können, ja, dieses Auto macht mich glücklich.
Ja, das ist eine spannende Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Ja, ich finde, wir sollten uns nicht selbst kasteien auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir uns bewegen, auch im Hinblick auf das Klima, im Hinblick auf den Verkehrskollaps, den wir immer wieder feststellen und so weiter und so fort. Also genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Ich würde es mir wünschen, dass wir wieder ja auch als Spaß und der Freude mit einem Auto fahren dürfen und dass wir auch, es gibt sicherlich auch heute Menschen oder viele Menschen, die emotional verbunden sind mit dem Produkt Automobil und dann vorzugsweise die Männer wahrscheinlich, die Männerwelt. Ich möchte aber kurz vielleicht auch noch darauf hinweisen, das Wachstum in den 90er Jahren in der Automobilbranche, vor allem hier in Europa und USA, war geprägt durch die Frauen, ja, durch den zunehmenden Führerscheinbesitz in den 80er, 90er Jahren, durch die Frauen und den Zweit- und Drittwagenbesitz, der damit verbunden war. Und noch die älteren Menschen, die länger mobil blieben als in der Vergangenheit. Das hat uns in den 90er Ende der 80er und dann die 90er Jahre wieder sehr stark ja, nach oben gebracht mit den Zulassungszahlen. Und jetzt sind wir halt irgendwo gedeckelt. Aber ob wir irgendwann wieder beschwerdefrei sozusagen mit einem Fahrzeug fahren dürfen und können, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube auch, dass die Automobilindustrie da gefordert ist, eben um zu zeigen, wir schaffen das auch organisatorisch, dass wir den Autobaustein in künftige Mobilitätskonzepte mit einbauen. Und dass wir eben auch ja, emissionsarme Fahrzeuge bauen.
Das war das SWR2-Forum aus Mannheim. Zum Titel Made in Germany, Vergangenheit und Zukunft der Autonation ist diskutierten. Stefan Reindl, Leiter des Instituts für Automobilwirtschaft in Geislingen an der Steige, Karl-Heinz Büschemann, Wirtschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung aus München und Hajo Neumann vom Technikmuseum Magdeburg. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Danke Ihnen allen für diese Runde.